Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Automotive Insights Podcast Episode 44. Wir sind zurück am Ende einer ereignisreichen Woche. Auch für Daniel, der aus dem Urlaub zurück ist und dort in den Grenzbereich gegangen ist, wie ich jetzt nur so in Anflügen schon gehört habe. Konntest du das Tempo denn direkt rüber retten hier in die Woche, gell?
Ich habe das Tempo direkt übertragen. Freue mich, dass es hier ein bisschen weniger Gegenwind gab als an der Nordsee. Und bin von daher gut gestartet und schon wieder voll im Thema.
Okay, du hast die ganze Zeit voll im Wind bist gelaufen, oder was hast du gemacht?
Meistens ja.
Okay. Na gut, kein Gegenwind hier, Rückenwind natürlich, zu den Themen der aktuellen Podcast-Episode. Die Umrisssaison steht bevor. Das Thema Winterbereifung und Bevorratung ist folglich einer der Schwerpunkte unserer September-Ausgabe, die nächste Woche dann an Werkstätten, Autohäuser und Reifenhändler ausgeliefert wird. Wir richten den Blick weniger auf die Produkte, haben wir auch katalogisiert auf zwei Seiten, dass man sich mal so die Highlights anschauen kann, dass wir für die verkaufenswertesten Produkte halten im Winterreifensegment. Wir richten unseren Blick aber in der September-Ausgabe dann eigentlich viel mehr auf die Versorgung des Aftermarkets. Also Preise, Verfügbarkeit, Logistik. Der Großhandel ist nämlich maßgebliche Instanz und sowas wie die Pulsader im Reifenersatzgeschäft. Wir haben mit den Verantwortlichen von Best for Tires, das ist ehemals Reifen Gundlach, gesprochen. Der CEO Armin Hess hat mir am Mittwoch berichtet von den aktuellen und künftigen Herausforderungen im Großhandelsgeschäft und betitelt haben wir das mit Kernherausforderungen, Transparenz und Komplexität. Ja, aus Reifen Gundlach wurde 2022 Best for Tires, doch der Spirit eines mittelständischen Familienbetriebes soll fortwirken, sagen die Verantwortlichen. Das, obwohl es jetzt in einem Private Equity Konstrukt operiert. Vor Ort merkte man durchaus, dass die Identifikation der Belegschaft mit der über 50-jährigen Firmengeschichte groß ist. Best for Tires beschäftigt aktuell 400 Menschen. Ich bin natürlich nicht allen begegnet, aber ich war da am Standort Dauffenbach. Der Umsatz des Reifen-Großhändlers bewegt sich konstant um die Marke von 600 Millionen immer rum. Die sind relativ konstant geblieben, laut Armin Hess in den vergangenen Jahren. Im Jahr 2022 verkaufte Best for Tires annähernd 6 Millionen Reifen unterschiedlichster Gattung. Und im Zentrum der Geschäftsaktivitäten stehen laut den Verantwortlichen natürlich die bekannten Kernqualitäten eines Reifen-Großhändlers. Also Verfügbarkeit, Logistik, Serviceorientiertheit. Und Armin Hess hat mir gegenüber dann betont, dass vor allen Dingen der Lieferservice eine absolute Stärke von Best for Tires ist. Und der schafft Unabhängigkeit, sagt er. Etwa 200 Fahrzeuge. Stark ist die eigene Flotte, mit der dann im gesamten Bundesgebiet Werkstätten, Autohäuser und Reifenhändler beliefert werden. Und Armin Hess hat auch nochmal auf andere Kernmerkmale von Best for Tires oder Qualifikationen und Stärken hingewiesen. Und dann nennt er den Fundus an Erfahrungen im Aftermarket und auch in der Belieferung von OEMs. Das ist ein weiterer Baustein, der im täglichen Großhandelsgeschäft Orientierung schafft, sagt er. Mir hat das Team um Armin Hess am Mittwoch die waren zu fünf dabei. Das war wirklich sehr vielfältig, was die auch aus unterschiedlichen Funktionen heraus im Unternehmen mir berichtet haben. Die haben mir die Komplettrad-Produktionsstraße am Standort Dauffenbach-Dürholz gezeigt. Und Kompletträder sind nämlich ein wichtiger Bestandteil des Best for Tires Leistungsportfolios und exklusiv haben sie mir dann auch die jüngste Offerte der Fixed Sets präsentiert. Ihr könnt das alles genau nachlesen, das Porträt, unter auto.news. Die Fixed Sets sind über den Online-Shop von Best for Tires anklickbar und für Kunden sollen die das maximal komfortabel machen, das, wie sie sagen, anspruchsvolle Produkt Komplettrad zu ordern. Ich habe da mit dem Komplettrad-Papst Arthur Kemmling, also so hat Armin Hess mir den vorgestellt, gesprochen und der hat gesagt, wir übernehmen dann im Vorfeld schon so viel wie möglich, damit die Kompletträder dann auch wirklich auf das jeweilige Fahrzeug passen. Auf die Fahrzeugmodelle zugeschnitten, bietet Best for Tires dann so vorkonfigurierte Komplettrad-Varianten an, inklusive der passenden Sensorik. Wie gesagt, lest das gerne unter auto.news, da seht ihr auch Bilder aus der Produktion. Und genau das Thema, eins der Schwerpunktthemen der September-Ausgabe, Großhandel und Bevorratung und Versorgung des Marktes, war das. Was hast du zu berichten, Daniel?
Ich habe mir jetzt einfach nochmal ein paar Beiträge gesammelt angesehen, die thematisch einfach zwei Felder berühren, über die wir hier schon mehrfach gesprochen haben und bei denen wir auch schon mehrfach gesagt haben, dass die für uns eine große Rolle spielen. Nämlich zum einen das Thema Aus- und Weiterbildung. Ausbildung ist ja jetzt dann auch gerade so Anfang August, Ende August, Anfang September die Zeit, wo das in vielen Unternehmen und Betrieben losgeht. Und ich habe da jetzt auch, könnt ihr auch auf der Seite auf auto.news lesen, einige entsprechende Meldungen aus dem Autohausbereich mal zusammengefasst, mir genauer angeschaut, weil da auch ganz interessant war, dass es gleich drei größere Unternehmen waren, nämlich die Feser-Kraft-Gruppe, Motor Nützel und die Volkswagen Group Retail Deutschland, die alle drei über neue Ausbildungsrekorde berichtet haben. Also dass die wieder, teilweise nachdem sie in den letzten Jahren auch schon neue Rekordzahlen an Auszubildenden hatten, auch in diesem Jahr die nochmals steigern konnten. Und die alle drei auch so ein bisschen exemplarisch in ihren jeweiligen Mitteilungen dargelegt haben, wie sie denn diese Zahl erreichen, was es da für verschiedene Engagements gibt. Ist es immer ein Mix aus Maßnahmen, dass man versucht, sich als Arbeitgeber attraktiv zu machen, dass vor allen Dingen die Leute, die schon im Unternehmen sind, mit entsprechenden Benefits, mit entsprechenden Aktionen, ja, auch im Unternehmen gehalten werden, dass man versucht, darüber eine positive Einstellung zum Unternehmen zu generieren. Teilweise ging es aber auch darum, inwiefern man über Social Media Anzeigen schaltet, inwiefern man vor der eigentlichen Bewerbungsphase versucht, potenzielle Nachwuchskräfte schon zu kontaktieren, dass man auf Hausmessen präsent ist, dass man in Schulen geht, dass man beispielsweise Praktika anbietet. Motor Nützel hat gesagt, dass sie am Girls Day immer aktiv sind, dass man auch darüber potenzielle Nachwuchskräfte eben finden kann. Also wie gesagt, einfach so ein bisschen exemplarisch, welche Maßnahmen man nutzen kann, um Auszubildende zu finden. Habe auch noch zwei, drei andere Unternehmen erwähnt, die auch jetzt mit ihrer Ausbildung gestartet sind, mit dem neuen Jahrgang Alphatis und auch die Sängergruppe. Da haben jetzt Nachwuchskräfte angefangen. Und ja, einfach so, wie gesagt, als Beispiel, dass man sieht, was man in der Richtung machen kann. Wir haben das Thema ja schon aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, hatten auch schon das Interview mit Gerd Wächter von der Team und deren Vulki-Kampagne. Also von daher einfach so ein Rundumschlag, was in die Richtung gehen kann und einfach nochmal so die Dokumentation auch, warum das für uns ein wichtiges Thema ist und warum es auch ein wichtiges Thema für die Unternehmen ist, weil die eben tatsächlich selber auch sagen, dass man darüber Leute ins Unternehmen holt, die dann idealerweise auch lange da bleiben und das natürlich auch ein hohes Maß an Identifikation schaffen kann. Die zweite Meldung, um die es gehen soll, die berührt den Bereich Nachhaltigkeit, den wir auch schon aus verschiedenen Perspektiven hier analysiert haben, auch beispielsweise auf der Tire Cologne, wie das auf der Messe da gespielt wurde. Und da geht es jetzt um einen neuen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandard, den verschiedene Branchenverbände gemeinsam konzipiert haben. Und zwar ist da die Grundsituation, sage ich mal, dass kleine und mittlere Unternehmen, zu denen Kfz-Betriebe und Werkstätten auch gehören, grundsätzlich keine Nachhaltigkeitsberichterstattung machen müssen. Sie sind aber dadurch, dass sie in der Wertschöpfungskette von größeren Unternehmen beteiligt sind, trotzdem in gewisser Weise mit dem Thema konfrontiert, wenn nämlich die Betriebe und Unternehmen, die ihrerseits entsprechende Berichte vorlegen müssen, in ihrer Lieferkette gucken und ihre Handels- und Geschäftspartner fragen, wie sieht es bei euch mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Inwiefern könnt ihr dokumentieren, welche Bemühungen ihr habt? Wie sehen eure Initiativen aus? Welche Fortschritte habt ihr? Und der zweite Punkt, wo das Thema für KMUs eben auch interessant wird, ist, dass Banken zunehmend häufiger nach Nachhaltigkeitsdokumentationen und Belegen fragen, wenn es eben auch um die Frage von Kreditvergaben geht. Und genau da haben jetzt verschiedene Verbände sich zusammengetan, unter anderem der ZDK und der ZKF, und haben da gemeinsam einen Standard entwickelt, der eben genau diese Unternehmen, Kfz-Betriebe, Handwerksbetriebe dabei unterstützen soll, um diese Rechenschaftspflicht, die es für sie ja noch nicht ist, aber die es für sie irgendwo dadurch eben ergibt, weil man anderen Unternehmen gegenüber diese Angaben machen muss, diese nachzukommen, das auch gesetzeskonform auszufüllen. Und das wurde jetzt eben auf der Tagung, auf der Mitgliederversammlung der IFL, also der Interessensgemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung, Anfang September vorgestellt. Soll jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen ausgeführt und ein bisschen verfeinert werden. Aber die Verbandschefs, die sich da auch in Mitteilungen zu äußern, sind das sehr überzeugt, dass das eine Lücke schließt und auf jeden Fall eben auch aus der Branche für die Branche einen gewissen Mehrwert schafft. Und vor allen Dingen betonen sie auch an mehreren Stellen, dass dadurch, dass es eben vom Handwerk für das Handwerk ist, bei diesem Konzept die Nützlichkeit und die Anwendbarkeit eben sehr im Fokus steht und von daher das eben tatsächlich sehr sinnvoll ist und sehr praxistauglich auch. Hm. Das wären, wie gesagt, so zwei größere Themenblöcke nochmal von meiner Seite. Dann spiele ich den Ball nochmal nach Köln.
Ja, Nachhaltigkeit, Ausbildung, genau, entlang unserer Schwerpunkte auch nochmal aufgegriffen. Ich habe eben mit Reifen oder bin mit Reifen eingestiegen, weil eben die Umrisssaison bevorsteht. Und ja, letzte Woche haben sich hier die Ereignisse ja überschlagen, jetzt nicht nur bei uns, sondern im Markt und in der Causa BYD und Hedin. Und da gab es natürlich einiges zu vermelden. Da waren wir am Donnerstag mit dem Podcast eine Einordnung bemüht und schon eigentlich am Abend oder am Morgen danach war eigentlich alles hinfällig wieder, weil klar war oder Gewissheit war, der chinesische Automobilhersteller gründet die BYD Automotive GmbH. Und die Chinesen übernehmen in diesem Zuge die Hedin Electric Mobility GmbH, über die zuvor der Vertrieb der Fahrzeuge hierzulande organisiert wurde, oder Teil des Vertriebes. Wir stellen uns in der September-Ausgabe die Frage, was BYD da gerade für ein System baut. Ob es vielleicht beispielgebenden Charakter haben wird und wird auf Sicht vielleicht auch versucht, Elemente eines Agenturmodells zu etablieren. Ja, das könnt ihr in der September-Ausgabe lesen und darauf hinweisen möchte ich noch oder auf einen weiteren Beitrag auf auto.news, der jetzt schon online ist. Wir haben nämlich einen Gastbeitrag von Marcel Schoch, der hat mit der Feuerwehr München einen Termin gehabt, um auszuloten, ob Elektrofahrzeuge brandanfälliger sind als Verbrenner und überhaupt dann, wie Brandbekämpfung bei E-Autos funktioniert. Ja, da hat er einige Fotos auch mitgeliefert. Da kursiert nämlich viel Halbwissen und Unsicherheit beim Handel und bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und so viel vorab, nö, keine erhöhte Brandanfälligkeit bei Elektrofahrzeugen. Die Feuerwehr München beobachtet, dass bei brennenden E-Fahrzeugen nicht die Batterie die Brandursache ist und noch viel wichtiger ist die Info, dass die Batterie meist nicht mit in den Brand gerate. So viel hat Marcel Schoch zumindest in Erfahrung gebracht. Viele Fahrakkus sind von den Herstellern mittlerweile so stark vom Fahrzeug abgeschirmt, dass bei einem Kurzschluss in der Elektrik viel eher die zahlreichen Kunststoffe und Isolationsmaterialien brennen als der Fahrakku selbst. Ja, lest das gerne unter auto.news und zu uns nochmal 360-Grad-Kanal. Ihr wisst, was das bedeutet oder die uns jetzt wohlgesonnen sind und uns folgen. Wir haben Print, wir haben Online, wir haben unsere Podcast-Formate, wir haben auch auf YouTube das ein oder andere Videoformat und wir werden auch einen Newsletter starten, aber dazu dann in Kürze mehr. Ansonsten schaut auf unseren Social-Media-Accounts, auf Instagram, vor allen Dingen auf LinkedIn, da sind wir sehr präsent, YouTube auch. Ja, lasst uns ein Like da, empfehlt uns oder liefert uns Anregung. So viel von uns, denke ich, diese Woche. Ne? Wir verabschieden uns aus einer ereignisreichen Woche in ein hoffentlich etwas ruhigeres Wochenende.
Um dann nächste Woche auf der Automechanika wieder durchzustarten.
Genau, da geht's ja richtig zur Sache. Ab Dienstag sind wir auf der Automechanika, da sind viele Branchenakteure natürlich oder ja, denke ich, eigentlich alle Relevanten sind da. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch dort. Macht's gut, bis dahin. Adieu.
Ciao, ciao.